Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff. Ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Dr. Johanna Brägelmann, Ärztin an der Universitätsmedizin Essen. Hallo, Frau Dr. Brägelmann.
Hallo, Herr Gerloff. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen wurde.
Frau Dr. Brägelmann, vielleicht kurz zu Ihrer Person. Ich habe ein bisschen bei LinkedIn geschaut und festgestellt, Sie sind Teil der jungen DGIM, wobei das wusste ich tatsächlich schon vorher. Also die junge DGIM ist die Vertretung der Arbeitsgruppe innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin, die sich für die Interessen der jungen Ärztinnen und Ärzte einsetzt. Wobei jung immerhin bis zum Alter von 40 Jahren zählt, habe ich gelesen. Mhm. Also ich wäre auf jeden Fall schon zu alt. Aber was machen Sie als Arbeitsgruppe und welche Aufgaben dort haben Sie übernommen? Das wäre vielleicht die erste Frage.
Ja, die junge DGIM ist, wie Sie schon gesagt haben, ein Zusammenschluss der jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Und Sie haben es auch schon angesprochen. Wir haben das Jungsein etwas großzügiger gefasst bis zum 40. Lebensjahr, um auch verschiedene Lebenswege zu berücksichtigen. Gerade wenn dann auch mal Zeiten des Aussetzens dabei sind, zum Beispiel im Rahmen der Familienplanung, ist man auch mal 40 und hat immer noch eher die Interessen der jüngeren Ärztinnen und Ärzte aus dem assistenzärztlichen Bereich im Blick. Und ich finde die junge DGIM eine sehr gute Organisation, weil doch meistens bei den großen Kongressen und auch den großen Berufsverbänden der Altersdurchschnitt etwas höher ist und dementsprechend auch so die Interessensschwerpunkte häufig sehr wissenschaftlich ausgelegt sind oder eben schwerpunktmäßig in den Tiefen der Thematik. Und die junge DGIM hat auch zum Ziel, gerade die Themen, die für die jüngeren Kollegen relevant sind, wie beispielsweise Berufswahl, die ersten Schritte im Beruf, wie mache ich mich fit für den Dienst, solche Themen aufzugreifen oder wie kann ich Forschungsthemen überhaupt angehen, wie komme ich da rein und da eben auch dann für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen ein Forum zu bieten.
Und welche Aufgaben haben Sie persönlich bei der jungen DGIM?
Ah ja, genau, das war noch die zweite Frage. Grundsätzlich ist es so, dass wir als Gruppe den Kongress mit organisieren und ich da auch persönlich dann eben mit organisiere, mir Themen überlege, Referentinnen und Referenten anschreibe, anfrage und das plane. Und ich bin auch selber noch die Vertreterin auf der europäischen Ebene, denn die junge DGIM gibt es dann in einer ähnlichen Form auch in vielen anderen europäischen Ländern, die immer ein bis zwei Delegierte haben, die sich dann auf der internationalen Ebene zusammenschließen. Und das mache ich. Und das macht mir auch sehr viel Spaß, da im Austausch zu sein mit den Kollegen aus ganz Europa.
Gibt es da auch dann auf europäischer Ebene dann Treffen für junge Internisten, eigene Treffen? Oder gibt es da dann auch wieder einen Kongress, wo sie sich dann alle treffen?
Genau, also im Prinzip gibt es das Pendant zum DGIM-Kongress in Wiesbaden. Das ist der European Congress of Internal Medicine, abgekürzt ESIM.
Ah ja.
Und der hat im März, genau, der hat im März in Istanbul stattgefunden, jetzt vor ein paar Wochen. Und da gab es dann auch analog zu dem Forum Junge DGIM, was wir in Wiesbaden immer vorbereiten, die Young Internist Corner, bei der wir dann auch von dem Young Internist, also mit den ganzen europäischen Kolleginnen und Kollegen, eben auch wie bei der jungen DGIM, Themen vorbereitet haben, zum Beispiel Diversity in Medicine, Complexity in Medicine und dann da auch Vorträge und Arbeitsgruppen organisiert haben, die sich dann solchen Themen gewidmet haben. Genau. Und da natürlich auch immer noch sehr interessant der Austausch zwischen den Ländern, gerade bei den Jüngeren, wie Arbeitsabläufe organisiert sind, wie die Arbeitsbedingungen sind und wie auch so die Zuständigkeiten sind. Das ist ja schon teilweise mit sehr, sehr großen Unterschieden behaftet.
Ja, da kann man vielleicht auch für Deutschland was lernen, nicht? Vielleicht noch eine kleine ergänzende Frage zu Ihnen persönlich. Sie sind als Assistenzärztin in der Universitätsmedizin Essen auf dem Weg zur Fachärztin für Fragezeichen?
Für Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel.
Also Sie gehen also tatsächlich da in diesen Bereich dann später?
Genau, ja.
Okay. Unser Gespräch heute findet, also wie ich gerade gelernt habe, nach dem europäischen Kongress für Innere Medizin, aber kurz vor dem Beginn des Internistenkongresses in Wiesbaden statt. Das ist der 130. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Das ist ja einer der längsten medizinischen Kongresse insgesamt in Deutschland. Hauptthema des Kongresses ist die Präzisionsmedizin, Wünsche und Wirklichkeiten. Frau Brägelmann, Sie haben natürlich schon ein Ticket nach Wiesbaden gebucht. Sie haben es ja gerade gesagt, Sie sind sogar Mitorganisatorin für eigene Veranstaltungen. Für was ist so ein Kongress für junge Ärztinnen und Ärzte ein guter Ort? Vernetzung, Fortbildung, was noch?
Ja, also Sie haben schon zwei ganz wichtige Aspekte genannt. Vernetzung ist ein wichtiges Thema, der Austausch sehr wichtig. Dann Fortbildung auch. Also man muss sagen, dass der DGIM-Kongress meiner Meinung nach auch wirklich ein hohes Niveau bietet und auch eine große Vielfalt bietet. Denn gerade wenn man in die Präzisionsmedizin geht, ist man ja auch in den Themen relativ tief drin. Ja, und die innere Medizin ist ja auch eins der breitesten Fächer. Und das ist das Schöne, dass man dann eben bei dem DGIM-Kongress auch in teilweise ja 12 Parallel-Sessions von morgens bis abends 4 Tage lang sich das raussuchen kann, was einem gut gefällt. Und dann ist der Kongress meiner Meinung nach auch immer eine gute Möglichkeit, um mal in Themenbereiche reinzuschnuppern, mit denen man im klinischen Alltag erstmal nicht so viel zu tun hat. Also wo der berühmte Blick über den Tellerrand, weil man ja manchmal dann doch auch durch die hohe Arbeitsbelastung froh ist, wenn man seinen Alltag und seine Themen, die einen jetzt im Unmittelbaren beschäftigen, dann bedienen kann. Und so diese Anregungen, Inspirationen dann im klinischen Alltag manchmal ein bisschen fehlen können. Und das ist dann eben eine tolle Gelegenheit, bei einem Kongress da nochmal links und rechts zu gucken, was es denn sonst noch so gibt.
Werbung. Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der ApoBank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Ja, es ist ja zum Beispiel, wenn man irgendwo arbeitet als Orthopäde in der Klinik oder Urologie oder wo auch immer, man liest es ja immer mal wieder, das große Thema, dass gerade der Fachbereich Diabetes, dass viele Patienten als Diabetiker in andere Fachkliniken kommen und da braucht man ja dann auch tatsächlich das Wissen, wie man mit diesen Patienten dann umgehen muss, nicht? Also über den Tellerrand zu gucken, ist ja extrem wichtig in der Medizin.
Das ist richtig und das finde ich, findet sich im zweiten Abschnitt der Überschrift oder des Mottos des Kongresses wieder, Wünsche und Wirklichkeiten. Denn Präzisionsmedizin ist eine tolle Sache und durch die immer weiter fortschreitende Forschung gibt es ja auch jetzt mehr Erkenntnisse, immer spezifischere Therapien auf molekularer Ebene, die dann auch ein besseres Nebenwirkungsspektrum haben. Aber das hat natürlich, wie alles im Leben, immer eine positive und eine negative Seite. Die positive haben wir gerade angerissen. Die negative ist sicherlich auch, dass man manchmal eventuell Gefahr läuft, dann vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen oder dann einfach auf so ein komplexes Feld zu treffen, dass es dann manchmal schwierig ist, den Patienten in der Gesamtheit zu sehen. Und das finde ich eben auch immer ganz spannend, wenn es um die Frage geht, allgemeine innere Medizin oder innere Medizin mit einer Schwerpunktbezeichnung, dass man sich da eben auch überlegen muss, erstmal, was will ich als Individuum? Möchte ich der gute Allrounder sein, der eben den Diabetes behandeln kann, aber auch Rheuma kennt und einen Herzultraschall hinkriegt? Oder möchte ich mich in einem abgesteckten Bereich zum absoluten Experten oder Expertin entwickeln? Beides sind ganz wichtige Funktionen. Und ich denke, wenn man Wünsche und Wirklichkeiten irgendwie zusammenbringen will oder da eine möglichst gute Mischung haben möchte, muss man dafür sorgen, dass es eben eine gute Verzahnung gibt zwischen den beiden genannten Gruppen. Also dass man die guten Allrounder hat, aber auch die guten Experten im speziellen Bereich. Und ich glaube, dass das auch so eine der großen Herausforderungen ist. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch bei dem Kongress so ein bisschen rausgearbeitet wird.
Was ist denn da das, was Sie jetzt organisiert haben als junge DGIM? Was für Veranstaltungen machen Sie selber?
Wir haben auch schon in Jahren zuvor in Saal 2 Veranstaltungen von Samstag bis Dienstag, also über die gesamte Länge des Kongresses. Und haben da dann Vorträge zu verschiedensten Themen, also inhaltlicher Natur, wie beispielsweise Blickdiagnose in der Endoskopie, aber auch ganz viele andere, aber auch dann zu den sogenannten Soft Skills, Kommunikationstechniken zum Beispiel, oder auch Umgang mit Fehlern, was ich persönlich auch ein extrem wichtiges Thema finde, weil ich denke, dass die Fehlerkultur im deutschen Krankenhauswesen noch Luft nach oben hat.
Nicht nur dort, wie
man damit umgeht. wahrscheinlich nicht nur dort, das haben Sie recht, aber auch dort. Und das sind auch Themen, die wir aufgreifen. Und wir als junge Degen, wir gehen bis grob zum 40. Lebensjahr. Man wird übrigens auch nicht mit 41 rausgeschmissen, wenn man sich uns noch zugehörig fühlt. Aber wir möchten ja auch gerade den Medizinstudierenden so ein bisschen den Steigbügel halten, um eben in dieser Kongresswelt, Medizinwelt anzukommen. Da haben wir dann auch einen Infostand und jetzt ein Mentorenprogramm, dass man dann auch als Studierender auf uns zukommen kann und sich da so ein bisschen an die Hand nehmen lassen kann, um da eingeführt zu werden und dann nicht verloren auf dem Kongress steht und nicht weiß, wo man hingehen kann und wen man sich wenden kann.
Ah ja, okay. Gut, jetzt aber genug des Kongresses. Wir wollen ja aus dem Gespräch hier keine Werbeveranstaltung für die DGIM 24 machen. Vielleicht noch ein paar Fragen zur Situation junger Ärztinnen und Ärzte, insbesondere in der inneren Medizin natürlich. Frau Dr. Brägelmann, Sie sind Ärztin an einer Uniklinik. Der Tarifabschluss, der Ende März bekannt gegeben wurde, hat Ihnen ein Gehaltsplus von 10% gebracht bei einer gleichzeitigen Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 42 auf 40 Stunden, wenn wir das richtig berichtet haben. Das habe ich bei uns nachgelesen in der Ärztezeitung. Sind denn Ärztinnen und Ärzte in dieser Gesellschaft privilegiert, wenn man sich sowas anguckt? Ich meine, gestreikt wurde ja auch bei den Unikliniken, wie bei der Bahn, wie bei der Lufthansa, wie im ÖPNV. Also es ging Ihnen da schon auch um was. Haben Sie selber gestreikt und wie stehen Sie zu der Frage mit dem, ob Ärztinnen und Ärzte privilegiert sind in dieser Gesellschaft mit der sozialen Lage?
Ja, so gestreikt habe ich nicht, weil ich da auch noch in Istanbul auf dem European Congress war tatsächlich, also physisch nicht anwesend. Erstmal freue ich mich sehr, dass es jetzt einen Tarifabschluss gab und die 10% mehr Gehalt, die sind absolut richtig. Die sind übrigens gestaffelt in zwei Stufen, also 4% in diesem Jahr und dann nochmal 6% im nächsten Jahr. Und die Verkürzung der Arbeitszeit ist ja dann auch in der Zukunft geplant, also in der nahen Zukunft. Das finde ich erstmal eine gute Lösung. Die Frage nach der Privilegierung muss man natürlich jetzt auf mehreren Ebenen betrachten. In gewissermaßen sind Ärztinnen und Ärzte sicherlich privilegiert, weil es ein sehr krisensicherer Job ist, ein Job, der trotz allem im Vergleich gut vergütet wird und auch ein angenehmes Ansehen genießt. Und übrigens auch ein Job, in dem man wirklich sehr nette Kolleginnen und Kollegen hat auf den verschiedensten Berufsebenen. Also ich finde das, also wirklich auch Pflegeärzte, Physiotherapeuten und so weiter. Man hat dadurch ein nettes Umfeld und das sehe ich persönlich auch als Privileg an, auch wenn das vielleicht nicht das ist, was Sie primär jetzt im Hinterkopf hatten. Wenn es jetzt um die finanzielle Entlohnung geht, im Speziellen, ja, die ist nicht schlecht, aber man muss sich natürlich auch immer fragen, für welche Arbeit. Und ich finde schon, dass das jetzt überholt werden muss oder angepasst werden muss, weil man schon sagen muss, dass ja auch die Arbeitsbedingungen in einem Krankenhaus sich doch auch deutlich teilweise von anderen Arbeitsbedingungen unterscheiden. Man hat Feiertage, Wochenenden, Nachtdienste und auch ein hohes Maß an Verantwortung und eine lange Ausbildung hinter sich. Und ich finde, dass sich das dann auch durchaus im Gehalt wiederfinden sollte.
Es wird ja immer wieder über die Arbeitsbedingungen, dann gibt es ja Umfragen auch von den Berufsverbänden, teilweise unter jungen Ärzten und Ärztinnen. Hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen gebessert oder ist das immer noch so negativ, so schwierig, wie es in den letzten Jahren gesehen wurde? Das waren ja die Umfrageergebnisse, die waren ja alles andere als positiv.
Ja, das ist sicherlich noch in vielen Häusern angespannt. Also ich will jetzt auch gar nicht nur von mir sprechen, sondern auch wenn ich mich jetzt mit Kolleginnen und Freundinnen und Freunden aus anderen Häusern unterhalte und da mal so ein Durchschnittsbild ziehe, kann ich, denke ich, schon sagen, jetzt sowohl an den kommunalen als auch konfessionellen als auch universitären Häusern ist die Arbeitsbelastung insgesamt hoch und auch der Druck hoch.
Ja.
Das hat sicherlich viele Gründe. Also einerseits die zunehmende Komplexität auch wieder. Also da sind wir wieder bei der Präzisionsmedizin vielleicht ein Stück, dass der Patient, die Patientin über die Jahre deutlich komplexer wird und dem dann auch nicht unbedingt immer Rechnung getragen wird im Personalschlüssel, ist so mein Eindruck.
Oh ja.
Also wenn man jetzt heute Patienten auf der Intensivstation betreut, die an der Herz-Lungen-Maschine sind, an der Dialysemaschine sind und, ist das da natürlich viel aufwendiger, als das vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war.
Mhm.
Und ja, man hat eine hohe Fluktuation, was dann die Arbeitsbedingungen nochmal verschärft. Also ja, ich würde sagen, insgesamt ist es weiterhin so, im assistenzärztlichen Bereich, von dem ich jetzt viele Leute kenne, ist die Belastung hoch. Ja, und da müsste dann überwiegend an der Personalschraube gedreht werden. Ja.
Wie fast überall, ja, das kennen wir hier auch manchmal in der Journalistik.
Ja,
dann kommen wir vielleicht noch mal zu den politischen Fragen, die Sie in der jungen DGIM im Moment umtreiben. Vielleicht nicht nur politisch, es ist ja auch ein bisschen was, ein Servicegedanke, der Sie vielleicht umtreibt, eben in der jungen DGIM sich zu engagieren. Und vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke, eben einzusteigen in die Wissenschaft. Das hatten Sie ja eben auch schon erwähnt. Vielleicht gebe ich Ihnen mal so ein paar Stichworte und Sie können dann darauf jeweils antworten. Stichwort Hängepartie bei der ärztlichen Approbationsordnung. Da gibt es ja jetzt sogar einen richtigen innerärztlichen Streit mit der AWMF, die jetzt gesagt hat, jetzt ist ja auch genug, jetzt braucht man sich da erstmal nicht mehr drum zu kümmern oder man muss neu ansetzen. Wie sehen Sie da die Lage als junge Ärztin? Und als junge DGIM natürlich auch, Entschuldigung.
Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich jetzt persönlich bei der Approbationsordnung nicht involviert bin. Also mir geht es jetzt erstmal in meinem Bereich um die Weiterbildungsordnung, die
okay.
sich ja auch verändert
ja.
hat.
Mhm.
2020 mit einigen Punkten, wobei man auch da sagen muss, dass der BDI, also der Bund Deutscher Internistinnen und Internisten,
ja.
bei diesen Themen auch sehr stark ist. Also die setzen sich auch gerade auf der politischen Ebene ein. Insgesamt ist es schwierig, bei diesen großen Themen, Approbationsordnung, Weiterbildungsordnung, Dinge zu verändern, weil doch das System in Deutschland nicht föderal aufgebaut ist und man dann mit ziemlich vielen Menschen ziemlich lange kommunizieren muss, um da auf den Konsens zu kommen. Und ja, da ist der BDI stark, würde ich mal sagen.
Okay. Sie haben eben schon gesagt, die Weiterbildungsordnung ist im Grunde genommen für junge Ärzte natürlich zentral. Ist das in der inneren Medizin zurzeit gut gelöst oder gehen Sie da als junge DGIM auch bestimmte Themen an oder überlassen Sie das den Kolleginnen und Kollegen im Berufsverband?
Ja, also die Approbationsordnung an sich finde ich eine gute Aufstellung der Fertigkeiten, die man erlernen sollte.
Weiterbildungsordnung meinen Sie jetzt?
Achso, ja, Weiterbildungsordnung,
genau.
Ja. Da gibt es jetzt für die innere Medizin erstmal die Weiterbildungsordnung, die dann die Kriterien zusammenfasst, die man eben in den 5 Jahren absolvieren sollte, die man für die Erlangung der Facharztbezeichnung braucht.
Ja.
Da haben wir auch wieder das Thema Arbeitsbelastung und personelle Situation, weil man sagen muss, dass der Katalog doch relativ, sagen wir mal, ambitioniert ist. Also man muss relativ viele Interventionen dann auch durchführen, was für die ärztliche Ausbildung gut ist, dass man die ganzen Dinge erlernt, aber im klinischen Alltag dann doch häufig an Grenzen stößt, wenn man diese Interventionen noch on top machen muss zu dem Stationsgeschehen, sodass es da sehr wünschenswert wäre, die Weiterbildungsordnung, wie sie aktuell ist, vielleicht in einigen Punkten anzupassen, ja, aber grundsätzlich erstmal dafür zu sorgen, dass man eben in seiner Weiterbildungszeit dann auch die Möglichkeit hat, die geforderten Punkte in Ruhe, also was heißt in Ruhe, aber zumindest nicht allein auf Kosten von Überstunden dann auch absolvieren zu können. Dann muss ich sagen, finde ich das in der Gesamtheit ein gutes Konzept um am Ende auch eine gute Ausbildung garantieren zu können.
Und die Berücksichtigung von dem Gleichgewicht Familie und Beruf, gerade wenn man dann vielleicht eben, Sie haben es ja eben schon angesprochen, in der Familienplanung ist, wird da genügend Rücksicht drauf genommen, wenn dann mal vielleicht Teilzeiträume dazukommen? Das verlängert sich ja dadurch dann die Weiterbildung. Ist das einigermaßen gut gelöst?
Klares Jein, würde ich sagen. Man muss auf der einen Seite erstmal sagen, oder wenn man sich auch fragt, warum die Arbeitsbelastung so hoch ist im assistenzärztlichen Bereich, vielleicht auch im Vergleich mit anderen Berufen, dann muss man auch sehen, dass die Dienste, die da abzudecken sind, von einer Personengruppe abgedeckt sind, die relativ homogen ist vom Alter her und dann eben auch relativ homogen genau in diesem Alter ist, Familien zu gründen. Also da sind ja ganz viele so zwischen 28 und Ende 30, also Ende 20 und Ende 30. Das heißt, das fällt zwangsläufig häufig übereinander und ist dann herausfordernd, denke ich, für alle Parteien, also für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die dann mit flexiblen Dienstmodellen und Dienstplänen reagieren müssen, als auch für die Kolleginnen und Kollegen, die das dann auch mittragen, als auch für das Individuum, also für den Vater oder die Mutter in dem Fall. Die Elternzeitregelung an sich ist ja in Deutschland, wenn man auch wieder den europäischen Vergleich mit reinbringt, meiner Meinung nach ziemlich gut geregelt, dass man relativ viel Freiraum hat, der dann auch bezahlt wird, also in Form von Elterngeld. Das ist ja in vielen europäischen Nachbarländern nicht der Fall, dass man dann beispielsweise in Belgien schon 3 Monate nach der Geburt oft wieder voll arbeitet oder so. Für die Weiterbildung ist es natürlich ein großer Faktor, der das dann in die Länge zieht, muss man schon sagen.
Ja.
Einige Wochen werden angerechnet von Mutterschutz beispielsweise, aber insgesamt ist es schwierig. Also bei Teilzeit verlängert sich die Weiterbildungszeit dann eben anteilig um die genommene Teilzeit. Und Zeiten, in denen man ausfällt, werden dann auch hinten dran gehängt. Das ist herausfordernd. Die perfekte Lösung gibt es da sicherlich nicht. Aber auch da ist es natürlich so, wenn man in seiner Teilzeit oder Vollzeit dann auch mit seinen vorgegebenen Stunden hinkommt und seine Arbeit in der Zeit schafft, dann sind die Modelle insgesamt flüssiger. Ne? Also dann kann man da auch besser beispielsweise Betreuungsangebote wahrnehmen, wenn man auch garantieren kann, dann zu gewissen Zeiten auch die Kinder wieder abzuholen. Ja. Das höre ich so im Freundeskreis und erweiterten Bekanntenkreis, dass das manchmal dann doch einfach ein großer Stressfaktor ist, wenn man morgens schon weiß, das wird nicht funktionieren und irgendwer muss dann da einen kürzeren ziehen. Ja, genau.
Ja. Dann kommen wir nochmal zu einem anderen Abschnitt in der Ausbildung zum fertigen Mediziner oder zur fertigen Medizinerin. Und zwar für diesen Abschnitt sind Sie auch zuständig als junge DGIM, und zwar das praktische Jahr. Da wird ja im Moment gerade diskutiert, beziehungsweise es ist auch ja schon in den Tarifverträgen drin. Teilweise, wie ist denn da der Stand in Sachen Bezahlung? Und was wäre für Sie aus Ihrer Sicht eine adäquate Bezahlung für PJler?
Ja, ich finde erstmal, dass PJ im Grundsatz eine sehr gute Institution, um eben nochmal ein Jahr zu haben von der doch eher theoretisch basierten Ausbildung, klar mit praktischen Anteilen, bis hin zum sehr praktischen Arztsein dann diese Übergangsphase zu haben. Also das ist, wenn man es richtig umsetzt, denke ich, eine sehr wertvolle Zeit, die dann auch für den Beruf beiträgt. Sie haben es schon gesagt, die Vergütung ist aktuell eher niedrig und entspricht einer Aufwandsentschädigung, häufig so im Bereich von 400 bis 500 € an vielen Häusern, teilweise bis 900 €, insbesondere wenn man dann etwas mehr in den ländlichen Bereich geht und die Aufwandsentschädigung dann auch berücksichtigt, dass man dort eben sich ein Zimmer nehmen muss und die Verpflegung dann nochmal gesondert anfällt, wenn man eben nicht zu Hause wohnen kann. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das verändern kann. Ich denke schon, dass man die Vergütung anpassen sollte. Erstens, um den PJ-Studierenden ökonomischen Druck zu nehmen und zweitens, um da auch im finanziellen Sinne eine Wertschätzung zu zeigen für die Arbeit, die dann auch im Rahmen des praktischen Jahres erbracht wird. Denn die PJ-Studierenden haben ja auch eine 40- oder 42-Stunden-Woche, die sie dann ableisten und Verantwortung tragen, mitarbeiten. Ich fände, sagen wir mal, mindestens eine Anpassung an das Referendariatsgehalt von Lehramtsanwärterinnen und Anwärtern oder Juristinnen und Juristen angemessen, ja so im Bereich von 1.100, 1.300, je nachdem auch mal mehr oder weniger, monatlich verdienen in dieser Zeit, sodass man zumindest sein eigenes Leben bestreiten kann finanziell in dieser Zeit. Mhm. Das finde ich wichtig. Ne?
Ja, das ist ja in der Ausbildung eigentlich auch so. Wenn man eine duale Ausbildung macht, da bekommt man ja auch schon Geld und teilweise ja auch schon über 1.000 Euro. Ich meine, da wurde ja lange Zeit, ich meine, ihre Vorvorgängerin, die durften ja noch Ärztin und Arzt im Praktikum spielen und da war dann ja auch eine sehr geringe Vergütung in dieser Zeit. Das war nach dem PJ noch zusätzlich. Insofern ist ja schon etwas besser geworden. Ist schon etwas besser geworden, aber es kann da sicherlich noch, ist noch Luft nach oben. Vielleicht noch eine andere Frage zum Thema PJ. Das hat ja mehrere Abschnitte. Da wird ja auch immer wieder diskutiert, darf es einen Pflichtteil für die Allgemeinmedizin geben oder darf es das nicht? Mhm. Wie stehen Sie zu dieser Einteilung mit einem Pflichttertial oder einem Pflichtquartal für die Allgemeinmedizin?
Ja, ich finde momentan die bestehende Einteilung nicht schlecht, muss ich sagen. Es gibt ja momentan ein Pflichttertial in der inneren Medizin. Ja. Das heißt, 4 Monate ist man definitiv in der inneren Medizin. Ja. Dann ein Tertial in der Chirurgie und ein Tertial zur freien Wahl, das man dann auch in der Allgemeinmedizin absolvieren kann. Es ist ja so, dass eine Formulatur, das heißt einmonatiges Praktikum, verpflichtend in der hausärztlichen Versorgung, dass eine Formulatur da abgeleistet werden soll. Das heißt, da hat man schon auch eine Pflichtzeit in der Allgemeinmedizin. Ich persönlich denke nicht, dass man jetzt auch ein Pflichttertial im praktischen Jahr in der Allgemeinmedizin einführen sollte, da man inhaltlich in der inneren Medizin auch viel mitnimmt für die Allgemeinmedizin, falls einem das dann später reizt. Und ja, ich finde es gut, dass man das Thema Allgemeinmedizin mehr in den Fokus rückt und da auch attraktivere Möglichkeiten schafft, da junge Ärztinnen und Ärzte für zu begeistern. Aber ich denke, dass ein Pflichttertial dann auch eher so ein bisschen Gegendruck oder Unmut erzeugen könnte, wenn einem das in Anführungszeichen ein bisschen aufoktroyiert wird.
Ah ja, okay.
Es gibt ja mittlerweile auch die Studienplätze, die daran gekoppelt sind, dass man später dann in die Allgemeinmedizin wechselt. Ich denke, dass solche Modelle, die dann auf einer Freiwilligkeit beruhen oder eben Anreize schaffen, dadurch, dass man da überhaupt die Möglichkeit bekommt zu studieren beispielsweise, da besser greifen. Mhm. Und übrigens ist es ja auch so, dass man häufig in den allgemeinmedizinischen Praxen im praktischen Jahr auch eine überdurchschnittliche Vergütung bekommt, sodass viele, die sich für die Allgemeinmedizin interessieren, das dann auch schon gerne im PJ machen. Aha. Um einen guten Einblick zu bekommen und eben auch schon mal dieses Praxisleben kennenzulernen, um sich dann zu überlegen, ob sie das dann auch wirklich langfristig machen möchten.
Ja, okay. Ja, mein Sohn ist gerade dabei in einer Formulatur für Allgemeinmedizin.
Insofern, und, wie gefällt sie?
Ja, ich glaube, im Moment neigt er noch eher zur Facharztmedizin. Aber mal gucken. Ja. Vielleicht
man muss dann offen bleiben, einfach mal sich alles angucken, genau.
Genau. Dann kommen wir vielleicht zur letzten Frage zur vorletzten Frage. Und da geht es genau um diese Schnittstelle zwischen Internistinnen und Internisten und Hausärztinnen und Hausärzten. Beziehungsweise eigentlich sind ja die Internistinnen und Internisten genau auf dieser Schnittstelle. Denn es ist ja ein nicht unerheblicher Teil der hausärztlichen Versorgung längst in der Hand von hausärztlichen Internisten. Welche Hilfestellung geben Sie als junge DGIM-Medizinstudentinnen und Studenten auf dem Weg in die innere Medizin? Praxis oder Klinik ist ja eine Frage. Hausärztliche oder fachärztliche Medizin ist wieder eine Frage. Und dann welcher Schwerpunkt, wenn man sich für die fachärztliche Medizin entscheidet? Hm. Welche Rolle kann da so eine Fachgesellschaft übernehmen? Denn es gibt ja auch in der DGIM eine AG für hausärztliche Internistin, das weiß ich. Aber was machen Sie da als junge DGIM als Hilfestellung?
Ganz klar Austausch. Also ich finde es immer wichtig, wenn man einen Weg beschreitet, dann auch im Austausch zu sein, sich anzuhören, wie es andere gemacht haben und eben auch vielleicht Vorbilder zu haben für den eigenen Weg. Wir haben auch eine kollegiale Beratung. Das ist auf unserer Seite. Da kann man sich hinwenden, wenn man eben genau solche Fragen im Konkreten hat. Mhm. Und eben dann auch bei dem DGIM-Kongress beispielsweise. Ganz klar der Austausch, da ist jeder herzlich eingeladen, auch uns dann persönlich anzusprechen nach einem Vortrag oder einer Diskussion. Mhm. Wenn man denkt, ach Mensch, das Thema interessiert mich oder der Facharzt interessiert mich, dann möchte ich nochmal was Genaueres zu wissen, dann kann man da gerne einfach auch mal so im Zweierkontakt, vielleicht etwas niedrigschwelliger, dann die Personen ansprechen. Mhm. Und darüber hinaus gibt es dann auch gerade zu solchen Themen eigene Vorträge, das jetzt vielleicht gar nicht nur unbedingt zu der Frage, ob jetzt eher hausärztliche Tätigkeit versus speziellere Tätigkeit die Frage ist, sondern auch verschiedene Berufsperspektiven innerhalb der inneren Medizin, ja, Ärzte ohne Grenzen, solche Sachen. Also dass wir als junge DGIM viele Personen einladen, die verschiedene Wege eingeschlagen haben und eben davon berichten und auch ehrlich mit den Vor- und Nachteilen. Ne? Das ist unsere Herangehensweise.
Ja, bis hin zur Wissenschaft ja auch, ne? In die man dann gehen kann, absolut. Beziehungsweise in der man dann bleiben kann, wenn man vielleicht Assistenzärztin oder Arzt ist in der Uniklinik. Da steht man ja eigentlich dann schon fast an der Schwelle, dann selber auch Wissenschaft zu betreiben. Das ist, gilt richtig, vielleicht auch für Sie persönlich, oder?
Ja, das stimmt. Und für andere Interessierte muss man auch sagen, haben sowohl die DGIM als auch die junge DGIM mehrere Verweise auf die zahlreichen Programme, die es gibt. Denn mittlerweile gibt es schon, je nachdem, was man machen möchte, im Ausland, im Inland, klinisch, im Labor forschen möchte, gibt es da mittlerweile wirklich gute Programme, die einen dann auch unterstützen auf dem Weg und einen Rahmen schaffen, dass man das auch umsetzen kann, beispielsweise im Rahmen eines klinischen Scientists, bei dem man dann eine 50-prozentige Freistellung bekommt von der klinischen Tätigkeit und das über 3 Jahre, sodass man dann auch die Möglichkeiten hat, seine Forschungsvorhaben umzusetzen. Denn parallel zur Klinik ist das immer ganz, ganz schwierig. Ja.
Ah, okay. Gut, Frau Brägelmann, die DGIM 24 steht vor der Tür. Gleichzeitig, wenn ich das zum Schluss so salopp sagen darf, stehen jungen Ärztinnen und Ärzten alle Türen offen. Und in der Endokrinologie wohl sowieso, gerade in dem Bereich, ist ja viel Bedarf. Also gute Perspektiven für die kommenden Tage und alles Gute für Ihren beruflichen Lebensweg.
Ja, vielen Dank und vielen Dank fürs Gespräch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss!